Ja, wir gehen auf Ostern zu. Gerade im Blick auf Corona hat man gesagt, bis Ostern, so, da soll manches geschlossen sein, manches nicht stattfinden und so. Und das ist einfach so die Bewegung, in der wir gerade drin sind. Und das schlägt sich auch auf die Verkündigung nieder. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, wie Jesus gelebt hat. Und das hat noch mal ganz viel von dem, das zeigt noch einmal ganz viel von dem, wie er ist, wie er sich verhalten hat in dieser, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, zu der Zeit, wo er in Jerusalem dann auch war und sich schon aufgehalten hat und er ja schon ganz genau wusste, was auf ihn zukommt. Da sind noch einmal sehr wichtige Dinge deutlich geworden. Und gestern hatte ich kurz eine Begegnung mit dem Musikteam, weil ich hier reingeschneit bin, als die geübt haben. Und die haben mich gefragt, hast du für morgen einen Musikwunsch? Und ich habe gesagt, ja, sucht mal was raus. Austreibung, Tempelaustreibung, was euch einfällt. Sie haben dann gesagt, also ich glaube, wir machen es diesmal unabhängig davon. Aber ich finde, ihr habt es super gemacht. Ja, also wirklich, alle Achtung. Das war richtig gut, flott und auch dazu passend heilig, so kam da raus. Das war Jesus auch wichtig. Und ich lese mal diesen Abschnitt vor, wie er von einem wiedergegeben wird, der auch ein ganz besonderer war, ein etwas verkanntes Evangelium. Es wurde viel mehr geschrieben über das Matthäus-Evangelium, auch über das Lukas-Evangelium. Das Johannes-Evangelium ist nochmal ganz besonders. Und Markus ist so am meisten vernachlässigt eigentlich von der Theologie. Aber an dieser Stelle und an anderen auch, da bringt er noch einmal ein ganz besonderes Zeugnis und nimmt Dinge mit hinein, die anderen scheinbar keinen Blick hatten oder jedenfalls nicht den Blick, den er hatte. Und das ist aufgeschrieben im 11. Kapitel bei Markus. Und ist im Grunde ein ganz kurzer Abschnitt und die Verse 15 bis 18. Da heißt es, und sie kamen nach Jerusalem, also Jesus und seine Gefolgsleute, ganz besonders die Jünger, aber nicht nur die 12. Und Jesus ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die Verkäufer und Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um. Und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, Jesaja 56 und Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus heißen, für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die Hohenpriester und Schriftgelehrten, also die religiöse Elite der damaligen Zeit, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Mir gefällt es immer, dass man sich richtig lebhaft vorstellen kann, was sich damals abgespielt hat. Und deswegen möchte ich einiges sagen, was uns vielleicht hilft, diese Kulisse der damaligen Zeit noch deutlicher und schärfer vor Augen zu haben. Zunächst einmal der Ort, wo sich das abspielte. Der Ort, wo sich das abspielte, war der Tempel. Und wenn man das einfach als westeuropäischer Mensch hört, dann denkt man zunächst einfach an ein Gebäude, das ein Dach, also wo man ein Dach über dem Kopf hat. Nun war der Tempel aber ein ganz großer Platz zunächst, wenn man das wörtlich übersetzt, da weisen die Ausleger darauf hin, dann müsste man sogar übersetzen, Tempelbezirk. Und das bedeutete, da war dieser ganze gewaltige Vorhof dabei, der zu der Zeit, wo Herodes herrschte, der kein frommer Herrscher war, aber trotzdem gebrauchte Gott diesen heidnischen, fast heidnischen Herrscher, der auch heidnische Tempel gebaut hat in seinem Herrschaftsgebiet insgesamt und auch Stadien gebaut hat und alles Mögliche, aber gebrauchte trotzdem diesen Herrscher in seiner Souveränität dazu, diesen Tempel zu etwas ganz Besonderem zu machen. Josephus, der Historiker, der ein Zeitgenosse von Paulus war, der erzählt, dass wenn man damals auf den Tempelberg zugegangen ist, also wie ein Wanderer, das war ja damals, gab es ja keine Fahrräder und Autos schon erst recht nicht, und dann ist man irgendwann so, manchmal, wenn man so schöne Landschaften durchwandert, dann freut man sich auf bestimmte Ausblicke, dann kam man an den Punkt, wo man den Tempelberg sah. Und Josephus erzählt, dass das auf den ersten Blick so wirkte wie ein Hügel, der schneebedeckt ist, weil dieser große Bereich ummauert war mit weißen Steinen und zum Teil dann mit Goldplatten, dass das richtig schimmerte, wenn die Sonne schien, so wie das heute zum Beispiel der Fall war. Also es muss ein absolut faszinierender Anblick gewesen sein, diese Stätte, wo man Gott anbeten sollte. War wunderbar. Man war auch sehr stolz darauf, wenn man Jude war. Aber ein großer Bereich, und zwar so groß in seiner Gesamtheit, dass es eine Größe hat von mehreren Fußballfeldern. So riesig. Und nun war der normale, der klassische salomonische Tempel, so wie er in der Heiligen Schrift beschrieben wird, war einfach so, es gab einen Vorhof, es gab dann das Gebäude selber, das nur von Priestern betreten werden konnte. Das wissen auch viele nicht. Also das Gebäude selbst durfte nur von Priestern betreten werden. Also Jesus hat in seinem Leben selbst nie das Gebäude betreten, weil er kein Priester war. Also das war nur, und dann gab es noch das Allerheiligste einmal im Jahr von dem hohen Priester. Aber Herodes hatte das so gewaltig gemacht, hatte sogar den Hügel aufschütten lassen, dass man die Grundfläche noch größer hatte, dass es zunächst anfing in einem Vorhof der Heiden. Dann gab es nochmal eine Mauer, nochmal einen Durchgang, und wenn man durch diesen Durchgang ging, dann kam man in den Vorhof der Frauen. Dann kam man in den Vorhof, dann gab es nochmal eine Mauer und dann gab es den Vorhof der Israeliten, manche sagten auch den Vorhof der Männer, und dann kam das Gebäude. Jedes Mal stand an dem Durchgang ein Schild, wenn ein Unbefugter diesen Bereich beschreitet, dann ist er des Todes schuldig. Und das wurde penibel eingehalten. Die Szene, die hier beschrieben wird, spielte sich ab im Vorhof der Heiden. Deswegen sagt Markus als einziger Zeuge, sagt, denkt doch an das Wort von Jesaja, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Das geben andere auch weiter, aber Markus geht weiter, weil er auch für Heiden schreibt, an Römer geschrieben hat wahrscheinlich, und sagt, ein Bethaus für alle Völker. Für alle Völker. Es war nicht ein, der Tempel war nie von Gott gedacht als ein pures Nationalheiligtum, sondern es war so gedacht, dass dort eine große Einladung ist an die Völker. Auch die anderen, die aufgezogen waren, in anderen Religionen, in anderen Riten dort sehen konnten, wie herrlich und wie wunderbar der lebendige Gott ist, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber was fand nun dort statt, in diesem Vorhof? Zunächst eine sehr, ich versuche differenziert zu bleiben, dort wurden Opfertiere verkauft. Nicht nur Tauben, Jesus stieß die Stände der Taubenhändler um, auch andere Tiere, wieder Zeitzeugen berichten, das schriftlich festgehalten, dass einmal jemand 3000 Schafe in diesen Vorhof der Heiden getrieben hat. Also da kann man schon allein, daran kann man sehen, wie gewaltig und wie groß dieser Platz gewesen sein muss. Also im Grunde war das ein Umschlagplatz, in dem ein Feilschen und ein Geld ausgeben, ein Wechseln, ein Wuchern zum Teil stattgefunden hat. Also zunächst war, deswegen habe ich das gesagt, zunächst mal noch etwas Differenziertes. Wenn Pilger von weit her kamen, dann war es einfach notwendig, dass sie ihre Tiere, meinetwegen aus Rom und aus dem griechischen Bereich, nicht mitnehmen mussten. Das war schon sinnvoll, dass diese Opfertiere grundsätzlich in Jerusalem angeboten wurden. Auch die Eltern von Jesus hatten einmal eine Taube gekauft. Das war übrigens das Opfer der ganz armen Leute. Es war gestaffelt. Wenn man ganz arm war, dann opferte man eine Taube. Wenn man mehr hatte, eine Ziege oder ein Schaf. Wenn man reicher war, einen Stier. Alle diese Tiere wurden dort angeboten. Dann kamen die Juden, weil sie ja verstreut waren, aus aller Herren Länder, und kamen mit unterschiedlichen Währungen, und man konnte mit den griechischen und den römischen Münzen im Tempelbereich nichts anfangen. Da wurde eine andere Währung gehandelt. Es war also grundsätzlich schon nötig, dass es diese Wechsler gab. Aber das alles im Tempel, in dem Bereich, wo gerade die Gott schon immer erreichen wollte, den lebendigen Gott kennenlernen sollten, später dann auch, der Äthiopier dann auch hingekommen ist, der da diese Schriftrolle kaufte von Jesaja und dann zum Glauben kam dadurch, dass Philippus ihm das alles erklärte, die da einen Eindruck, den einzigen Einblick bekommen konnten, da war ein Umtrieb, sodass man sich überhaupt nicht konzentrieren konnte auf Gott und auf das Gebet. Der Ausleger Gerhard Meyer, der auch Bischof Mai war, der Württembergischen Landeskirche, der sagt, dass Jesus wahrscheinlich ähnlich dachte wie Nehemia, der auch einmal eine ähnliche Reform durchgeführt hat, wie man im 12. Kapitel oder im 13. Nachlesen kann bei Nehemia. Und auch Dinge, die einfach nicht in den Tempel, in diesen Raum, wo man Gott begegnen sollte, hineingehörten, der das rausgeworfen hat. Zum anderen war es so, dass die Preise einfach zu der damaligen Zeit sehr hoch waren und auch die Elite in Jerusalem, die Aristokratie, wie man heute sagen würde, zum Teil auch die Religiöse, die sowieso schon reich waren, sich an diesem Handel auch noch bereicherten. Also die praktisch diesen einfachen Leuten ja zum Teil auch noch Geld abluchsten. Und auch die Wechselkurse waren einfach nicht fair. Dann heißt es auch noch, dass Jesus Menschen daran hinderte, ihre Sachen, ihre Geräte durch den Vorhof zu tragen. Damit sind nicht die heiligen Geräte gemeint, zum Beispiel Dochtscheren und was man da alles brauchte, sondern es war damals einfach üblich, weil es einfach so ein großer Bereich war, wenn man zum Beispiel von Osten nach Westen wollte oder von Westen nach Ostjerusalem, dann ging man einfach, um abzukürzen, durch den Tempel. Also man hat einfach seine Segen, sein Beil und was man so brauchte, auch als Handwerker, einfach über den Tempelplatz getragen. Und Jesus hat gesagt, stopp, so geht das nicht. Geht bitte wieder da raus und macht den Umweg. Das ist der Ort, wo man Gott anbeten soll. Das ist der Punkt gewesen. Was auch noch einmal hilft, die Kulisse besser zu verstehen, wann sich das zugetragen hat. Ich habe schon gesagt, das hat sich am Ende von dem Dienst von Jesus zugetragen. Wenn man ein sehr aufmerksamer und vielleicht auch geschulter Bibelleser ist, dann weiß man, dass im Johannesevangelium, und es ist ja immer interessant, auch die Evangelien miteinander zu vergleichen, um möglichst so ein vollständiges Bild auch zu bekommen von Jesus selber, von seinem Wesen, von dem, was er wollte, aber auch von dem Ablauf seines Lebens, dass im Johannesevangelium die Tempelaustreibung ganz am Anfang berichtet wird, in Kapitel 2. Das Markus-Evangelium hat nur 16 Kapitel, hier im Kapitel 11, also, und die Passion und all diese Geschichten, die da vorangegangen sind, nehmen ja einen besonders großen Umfang ein im Evangelium. Und deswegen lese ich euch einmal etwas vor von Gerhard Meyer, der auch, wer ihn kennt, ein ganz genialer Bibelforscher war, ganz vieles rausgefunden hat. Und wer diesen Kommentar hat, in der sogenannten grünen Reihe, den bitte ich, das mal nachzulesen. Ich finde, dieser Kommentar, den er da im 11. Kapitel hat, ist besonders genial. Ich lese euch mal den Einstieg vor, weil das interessant ist und also auch begrenzt. Vorbemerkung, Doppelpunkt. Das Johannesevangelium erzählt von einer Tempelreinigung am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Kapitel 2. Die Synoptiker, also die anderen Evangelisten, erzählen von einer Tempelreinigung am Schluss. Was ist richtig? Der Verfasser dieses Kommentars, schreibt er dann, glaubte lange, Johannes habe aus thematischen Gründen, in Klammern erlaubterweise, die Tempelaustreibung an den Anfang seines Evangeliums gesetzt. Es habe also nur eine Tempelaustreibung stattgefunden, die von den anderen Evangelisten zeitlich richtig an den Schluss gesetzt wurde. Heute glaubt der Verfasser das nicht mehr. Er nimmt vielmehr an, dass es zwei Tempelreinigungen gab, sowie die Speisungen, die Totenauferweckungen und viele andere Wunder mehrfach geschehen sind. Da auch die Tempelreinigung ein prophetisches Zeichen darstellt, war die Botschaft an Israel bei einer zweifachen Reinigung umso ernster. Fand ich sehr interessant. Als Vorbemerkung von Gerhard Meyer zu seinem Vers für Vers Kommentar. Also am Anfang und am Schluss. So hat man einmal so etwas genauer noch das Bild und die Kulisse und auch zum Teil die Hintergründe, auf der diese, wo sich das alles abgespielt hat. Ich habe schon zitiert, es gibt mehrere prophetische Worte, die damit in Einklang stehen, weil Jesus sich selbst auch als einer sah, der die Prophetien erfüllt, die im Alten Testament sind und sie eben auch für seine Zeit treffend auslegen konnte. Dieses Wort, ich lese trotzdem nochmal, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker, sagt Jesaja, sagt aber schon auch Samuel, als er betet bei der Einweihung, da kommt auch das schon vor, ist nicht bei Jesaja zum ersten Mal, sah von Anfang an die große Vision Gottes, dass durch dieses Volk und wie sie lebten und wie ihre Beziehung war und wie begeistert sie waren von diesem herrlichen Gott, eine Auswirkung haben sollte auf die Völker. Durch die Erwählung von Israel, von Abraham schon, sollte das Evangelium, ich sag's mal, in einem etwas allgemeineren Sinn, in die ganze Welt gehen. Die ganze Welt sollte eingeladen werden, wieder zu dem lebendigen Gott, der sie geschaffen hatte und zu diesem Gott, vor dem sie einmal auch vor ihrem Leben, im Blick auf ihr Leben Rechenschaft geben müsste. Ein Bethaus für alle Völker, das sollte dieser Ort sein. Ein zweites prophetisches Wort, das auch hochinteressant ist, ist, dass er sagt, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das ist ein Wort, das aus einer der wichtigsten Predigten kommt, die Jeremia je gehalten hat. Es kommen ganz viele Botschaften, es ist ja eines der längsten Bücher der Bibel überhaupt, das Buch Jeremia. Und da sagt das Jeremia seiner Zeit. Damit wir es mal etwas ausführlicher haben, lese ich es noch einmal aus Jeremia selber. Jeremia 7, die Tempelrede. Jeremia 7 und Vers 9 und folgende. Da sagt Jeremia, ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist und spricht, wir sind geborgen. Und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Also die Logik, willst du nochmal nachzeichnen? ist einfach die, dass er sagt, ihr lebt in eurem Alltag Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen. Ihr bringt Menschen um ihren Besitz. Ihr bleibt nicht bei der Wahrheit. Ihr brecht eure Ehen und dann kommt ihr in den Gottesdienst und fühlt euch geborgen. Das heißt, fühlt euch dennoch Gott zugehörig. Fühlt euch unter Gottes Schutz. Der Hintergrund damals war auch, dass die Menschen sagten, der Tempel kann niemals eingenommen werden, denn er ist ja das Haus Gottes und kann auch von den Feinden, auch von den übermächtigen Feinden, nicht gestürmt werden. Und Jeremia sagt, so ist das nicht, weil ihr dieses Haus entweiht habt, zur Räuberhöhle gemacht habt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir doch auch in einer Gesellschaft leben und so auch die Gemeindekultur ist nicht ganz fern davon, dass es doch so einen Unterschied gibt. Der Alltag ist so und der Gottesdienst ist so. Montag bis Samstag, das ist eine Sache. Sonntag, das ist eine andere Sache. Und wie groß ist die Gefahr, dass diese beiden Dinge nicht zusammenpassen? Das Hören auf Gottes Wort, das Kommen unter sein Evangelium, das Singen von seinen Liedern und von seinen Hymnen auf der einen Seite und das Verhalten auf der anderen Seite. Und Jeremia und eben auch Jesus wollte davor warnen, dass wir praktisch mit unserem Gottesdienst, dass wir uns auf unseren Gottesdienst zurückziehen und uns Gott zugehörig fühlen, obwohl das Leben gar nicht dazu passt. Obwohl das Leben gar nicht dieses neue Leben widerspiegelt, von dem Paulus sagt, gehört jemand zu Christus? Gehört jemand zu Christus? Das bedeutet ja, das ganze Leben, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Deswegen freut es mich, wenn jemand merkt, so, das, was ich in meinem Beruf mache oder was ich in meiner Familie lebe, das passt gerade nicht. Das ist gut, wenn man das merkt, wenn man das registriert und dann umkehrt. Und Gott, es ist einfach so wunderbar, immer wieder zu seinem Kreuz auch zu kommen, zu dem Kreuz Christi zu kommen und dann auch zu erfahren, es gibt diese Erneuerung. Es gibt diese Möglichkeit, das wieder auf eins zu bringen, dass dieser besondere Tag, dass diese Zusammenkünfte, die wir haben, ausstrahlt in unser Leben und einen Unterschied macht. Jetzt stelle ich euch nochmal eine offene Frage, weil das etwas ganz Wichtiges ist, auch um das zu verstehen, was Jesus da gesagt hat und wie er da vorgegangen ist, auch damals. Wie verhält sich eigentlich ein Räuber in einer Räuberhöhle? Ich habe in der Bibelstunde in Balingen diese Frage auch gestellt und da sagte der Eugen Koch, den viele kennen, der sagte gleich, so wie ganz normale Menschen. Und das ist die richtige Antwort. Die Räuberhöhle ist nicht nur, wo man seine Schätze hinbringt, sondern da leben die, wenn die Räuber unter sich sind, da sind sie ganz normale Menschen. Ich sage das mal etwas krasser noch aus unserer Geschichte heraus. Man war in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus hoch erstaunt oder aufs Höchste erstaunt, als man feststellte, dass die Männer, die im KZ gearbeitet haben, dort Verantwortung hatten für den Tod von vielen Menschen und diesen Tod auch, also die Menschen auch massenhaft umgebracht haben, zu Hause liebevolle Familienväter waren. Also, dass wir im Gottesdienst so, dass die Menschen sind in den Tempel gegangen, sie haben die Pilgerfeste wahrgenommen. Aber es war wie ein Rückzugsort von Menschen, die eigentlich leben wie die Räuber. Das ist das, was Jeremia meinte und was Jesus auch meinte mit dieser Auslegung oder mit diesem Wort. Ich finde es schon interessant, auch darauf weist Gerhard Meyer noch einmal hin, was für eine unglaubliche Autorität und was für eine unwahrscheinliche Wirkung Jesus auf die damaligen Menschen hatte. Dass sie ihn respektiert haben. Also die Käufer und Verkäufer sind tatsächlich gegangen. Es heißt dort, er fing an auszutreiben. Das hat auch eine Bedeutung, weil der Platz war derartig groß, dass er einfach von einem zum anderen ging und nach den Platz geräumt hat. Vielleicht hat es auch nachhaltige Auswirkungen dann gehabt. Aber was für eine Ausstrahlung dieser Mann hatte. Und noch einmal Markus, weil ich das zu Anfang gesagt habe, der dann der Einzige ist, der sagt in Vers 18, sie möchten ihn umbringen und B sozusagen, sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Also manche waren irgendwo auch beeindruckt davon, weil sie auch ein Gespür davon hatten, dass das, was dort auf dem Tempelplatz stattgefunden hat, nicht gut ist, nicht rechtens ist, Gott nicht gefallen kann. Und wo er fertig war damit, hatte die Menschen auch unterwiesen über das Reich Gottes, über Gott selbst natürlich, über diesen großen König. Und die Menschen haben ihm zugehört. Noch einmal Gerhard Meyer, weil mir auch diese Passage so gut gefällt. Das letzte Zitat aus diesem Kommentar. Jesus muss einen ungeheuren Eindruck auf die Menschen seiner Tage gemacht haben. Wer sich so konstant weigert, die nationalpolitische Sehnsucht zu erfüllen, wer es unterlässt, die Massenbegeisterung beim Einzug auszunutzen, wer Frauen und Handwerker nicht mehr erlaubt, ihre Last über den Tempelplatz zu schleppen und dann doch noch die Leute tief beeindruckt, der muss eine Ausnahmegestalt sein. Also beeindruckend, wie Jesus gewesen ist und wie er gewirkt hat auf die Menschen. Man hat irgendwie gemerkt, dieser Mann ist nicht einfach irgendein Rabbi. Er ist auch, das spürte man immer mehr, er ist auch mehr als einer der Propheten. Manche konnten es nicht aussprechen, weil zu viele Hindernisse da waren, aber man spürte doch irgendwie, dass dieser Mann wie kein anderer eine Beziehung hat zu dem lebendigen Gott. Und auch wenn er so etwas tut, wie er da getan hat, dass das irgendwie beeindruckend ist. Dass das irgendwie befreiend ist, dass das irgendwie auch etwas mit Erlösung zu tun hat, dass das irgendwie auch in einer guten Art und Weise aufrüttelnd ist und auch dem Leben, wenn man es denn zulässt, eine neue Frische gibt. Nicht nur Frische, wie wenn ihr gestern euer Bad sauber gemacht habt und geputzt habt, sondern eine Frische wie der Frühling, wo Leben, neues Leben durchdringt, blüht, unaufhaltsam aufbricht und das einfach schön ist. Und es war immer wieder seine Art, Dinge, die Gott missfallen, aufs Schärfste zu kritisieren und zu unterbinden, aber dann auch Neues zu schaffen. Das ist der große Unterschied zu den, ich sag mal, zu den sonstigen Revolutionären auf dieser Erde, die leicht alles kaputt machen können, was ihnen gefällt, aber die einfach nicht in der Lage sind, neues Leben zu pflanzen, zu schaffen. Und das konnte Jesus. Sodass sie sogar diese mächtigen Männer, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was für eine Autorität die hohen Priester haben. Das hat bei uns heute kein Politiker, auch der Bundespräsident nicht. Also vor denen hatte man wirklich einen Mordsrespekt. Aber selbst die konnten den Prozess gegen Jesus nicht ohne weiteres durchführen. Sie hatten Respekt vor ihm. Weil die Menschen einfach beeindruckt waren von ihm. Gefesselt waren von diesem klaren und deutlichen Mann. Ein letzter Schwenk, und das ist auch dann der Abschluss. Als seine Jünger das beobachteten, so sagt es Johannes. Ich habe das vorher, bevor wir gebetet haben, drüben vorgelesen. da erinnerten sie sich unwillkürlich an etwas, was sie in ihrem Konfirmandenunterricht einmal auswendig gelernt hatten, nämlich aus Psalm 69. Da sagten sie, dieser Mann, der verkörpert diese Haltung, der Eifer für das Haus Gottes hat mich gefressen. So verzehrte sich Jesus für die Menschen. Es ging ihm nicht um ihn selbst. Er hätte ein Buch schreiben können. Es geht nicht um mich. Er verzehrte sich für seinen Vater. Er verzehrte sich für einen heiligen und herrlichen und wunderschönen Gott. Er verzehrte sich für seine Leute und für sein Volk. Er gab sich letztendlich völlig hin und gab sein Leben und starb am Kreuz, weil er eine solche Leidenschaft hatte, eine solche tiefe, ich würde auch sagen, mannhafte Liebe zu dem Volk Gottes. Und möge man das auch uns abspüren, dass wir eben zu diesem Mann gehören, der die Menschen von ganzem Herzen liebte, aber ihnen deshalb auch manchmal sagte, wie es nicht gut ist. Und aufs Deutlichste sagte, damit etwas gebrochen wurde, damit etwas aufhören kann, was sie selbst nicht aus eigener Kraft aufhören können, und damit etwas Neues entstehen kann, was herrlich ist und für immer Ehre erfahren wird, auch in diesem Reich, von dem Jesus so gerne sprach und das er eines Tages bringen wird. Ich bete noch. Jesus Christus, wir rufen dich an, weil wir wissen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und durch dich glauben wir an Gott. Nur durch dich sehen wir Gott, wie er wirklich ist. Wir danken dir dafür, dass du eine Person gewesen bist, auch als Mensch. Auch wenn die Menschlichkeit dich begrenzt hat, warst du eine Person, die auch nicht zu erfassen ist von uns. Du hast Dinge wiedergespiegelt, die höchstens die ganze Gemeinde miteinander widerspiegeln kann. Und selbst dann nicht in dieser Klarheit, nicht in dieser Deutlichkeit, nicht in dieser Herrlichkeit und Schönheit. Dennoch wollen wir es machen, wie Paulus es gesagt hat. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Ich bete dafür, dass wir in dieser Weise, wie Bonhoeffer es gesagt hat, auch der eine des anderen, des Christus sein kann. Dass wir mutig sind, auch uns Dinge zu sagen, die nicht gut sind, mit diesem Ziel, dass etwas ganz Neues entstehen kann, etwas, was nur Gott tun kann, durch seinen Sohn Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat, damit wir auferstehen können und ewiges Leben haben und das Alte gebrochen werden kann. Amen.